Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Mittlerweile bin ich der festen Überzeugung, dass zwischen mir und der Familie Kerkel sowas wie eine prophetische Verbindung besteht, weil unser Toni jetzt gerade im Grunde eigentlich in seiner Einleitung meine ganze Predigt zusammengefasst hat. Ich versuche jetzt trotzdem noch ein bisschen was drauf aufzubauen und schau mal, ob ich vielleicht euch da noch ein bisschen was mitgeben da kann heute. Ich freue mich, dass ich, nachdem ich jetzt Weihnachten und auch Ostern schon hier stehen durfte, heute auch Pfingsten bei euch sein darf und die Ehre habe, Gottes Wort an euch weiterzugeben. Und ich weiß nicht, wie es euch als Kindern ging, aber Pfingsten, das ist so von den drei Hochfesten, die wir so haben im Jahr, so das Unspektakulärste, weil für Kinder ist es so der schlechteste Deal eigentlich. Weihnachten, das ist Nummer eins, weil da gibt es Ferien und viele Geschenke. Dann Ostern ist auch okay, weil da gibt es Ferien und ein paar Geschenke, kommt drauf an. Und dann Pfingsten, da gibt es nur Ferien. Und in die Kirche zwingen dich deine Eltern auch nicht, weil deine Eltern auch wahrscheinlich gar nicht so wirklich wissen, was sie da jetzt holen. Und ja, also das fällt halt so runter, das nutzt man hauptsächlich, um wegzufahren, denke ich. Aber wie so oft mit Geschenken im Leben, so diese die unerwartetsten sind im Endeffekt die besten, weil ich weiß noch, ich habe mir mit 11 oder so einen unbedingt so ein Nintendo DS, vielleicht kennt den noch jemand, gewünscht. Und das war so das letzte Weihnachten, wo ich wusste, ich bin jetzt kein Kind mehr. Und als ich das Geschenk gekriegt habe, ich habe es natürlich gekriegt von meinen Eltern und super toll und das Ding auch super teuer. Und ich schaue es mir an und denke mir, wow, irgendwie so diese Magie von Weihnachten, die ist weg. Und ich weiß noch, wo ich dann total geknickt war, nicht weil ich nicht das tollste Geschenk jetzt bekommen habe, was ich wollte, sondern weil ich wusste, irgendwie, das erfüllt mich jetzt so nicht. Und so das Geschenk, das ich heute noch an Weihnachten am meisten gebrauche eigentlich, sind von 2017 das Topfset, das mir meine Mama geschenkt hat, weil sie wusste, ich werde ausziehen. Also koche ich heute noch jeden Tag damit, obwohl ich mir damals dachte, Töpfe, okay, das ist jetzt nicht so spannend, wie man sich jetzt erhofft hat. Aber das ist, glaube ich, das einzige Weihnachtsgeschenk, wo ich jetzt Jahre später noch was davon habe. Und tatsächlich das größte Geschenk, das mir jemals gemacht worden ist, das war mein persönliches Pfingsten. Das war, als ich den Herrn kennenlernen durfte und das Evangelium gehört habe und umgekehrt bin von meiner Schuld und Gott mir den Heiligen Geist gegeben hat. Und ich wusste, dass immer mein ganzes Leben lang, schon als Kind irgendwie, da war so eine komplett gähnende Leere. Also die war so gähnend, die hat schon wirklich kalt, war kalt, da hat es mich gefroren. Also wie so ein schwarzes Loch, so das alles einsaugt und es war richtig leer. Und ich konnte mehr Menschen, als hier jetzt sitzen, um mich haben und ich habe mich einsam gefühlt. Und ich wusste, da ist irgend so ein Loch und das kann kein Geschenk der Welt stopfen. Und ganz klischeemäßig könnte man jetzt sagen, das gottförmige Loch und das Gott, der Heilige Geist, dann an meinem persönlichen Pfingsten, an meiner Bekehrung, weil ich habe jetzt dann meinen 8. Geburtstag oder hatte meinen 8. Geburtstag, bis zur 30 habe ich noch ein bisschen hin, aber bin jetzt sozusagen mitten in der Grundschule, ist diese Leere ein für alle Mal sofort gefüllt worden. Ich habe mich nie wieder so gefüllt danach. Und jetzt wüsste ich, ich könnte auf der einsamen Insel sitzen und ich weiß, ich bin nicht allein, weil Gott selber bei mir ist, weil er in mir ist. Und deswegen ist Pfingsten auch so was Wichtiges, so was Bedeutendes, was wir, glaube ich, selbst manchmal vergessen, obwohl wir eine Pfingstkirche sind. Und Pfingsten kommt, wie der Toni schon gesagt hat, von Shavuot, von diesem jüdischen Erntedankfest. Und im 2. Mose 34, 22 heißt dann, das Wochenfest, also 7 Wochen nach dem Pessachfest, sollst du für dich feiern mit den Erstlingsfrüchten von der Weizenernte. Und die jüdische Überlieferung, die verbindet Shavuot auch mit der Gabe des Gesetzes am Sinai, weil der Sinai, der liegt ungefähr so 50 Tagesreisen vom Schilfmeer entfernt. Also man weiß dann ungefähr, das wäre auf denselben Zeitraum gefallen. Und deswegen möchte ich heute mit euch anknüpfen auch an meine Predigt an Ostern und ein bisschen auch die Parallele ziehen, weil wir geschaut haben, Ostern, da ist was revidiert worden, da ist der Fluch der Sünde, der der Sündenfall ist revidiert worden, angefangen revidiert zu werden durch den Tod und die Auferstehung Christus, dass Christus den Tod besiegt hat und jetzt angefangen hat, alles neu zu machen. Und am Pfingsten, wie wir heute auch schon gehört haben, da ist ein anderes Urteil Gottes über sündige Menschen revidiert worden. Und das ist die Sprachverwirrung von Babel. Und vorher war sein Heil ja weitgehend auf ein Volk beschränkt. Nicht nur auf Juden, aber die meisten mussten schon irgendwie herkommen. Also Cornelius, der Hauptmann, der ein Gottesfürchtiger war zum Beispiel, der hat Gott wahrscheinlich auch nur gefunden, weil Gott in seiner Vorhersehung ihn nach Galiläa oder Judäa hat abkommandieren lassen. Und wenn man den nach Spanien versetzt hätte in seinem Militärdienst, wer weiß, wo der gelandet wäre. Und deswegen möchte ich heute mit euch den 1. Mose anschauen. Der heißt es im Kapitel 9. Als die Sintflut gerade vorbei war und Noah mit seinen Söhnen aus der Arche geht. Und Gott segnete Noah und seine Söhne und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch und erfüllt die Erde. Also er gibt diesen Auftrag, den Adam und Eva schon gegeben hat, die Erde zu füllen und sie mit der Herrlichkeit seiner Ebenbildsträger zu füllen, erneut dann die Menschen. Und dann folgt eine kleine Auflistung im nächsten Kapitel von den ganzen Nachkommen der Söhne Noahs. Und dann im Kapitel 11 heißt es, und die ganze Erde hatte eine einzige Sprache und dieselben Worte. Und es geschah, als sie nach Osten zogen, da fanden sie eine Ebene im Land Sinia und sie ließen sich dort nieder. Und sie sprachen zueinander, wohlan, lasst uns Ziegel streichen und sie feuerfest brennen. Und sie verwendeten Ziegel statt Steine und Asphalt statt Mörtel. Und sie sprachen, wohlan, lasst uns eine Stadt bauen und einen Turm, dessen Spitze bis an den Himmel reicht, dass wir uns einen Namen machen, damit wir ja nicht über die ganze Erde zerstreut werden. Da stieg der Herr herab, um die Stadt und den Turm anzusehen, den die Menschenkinder bauten. Und der Herr sprach, siehe, sie sind ein Volk und sie sprechen alle eine Sprache. Und dies ist erst der Anfang ihres Tuns. Und jetzt wird sie nichts davor zurückhalten, das zu tun, was sie sich vorgenommen haben. Wohlan, lasst uns herabsteigen und dort ihre Sprache verwirren, damit keiner mehr die Sprache des anderen versteht. So zerstreute der Herr sie von dort über die ganze Erde und sie hörten auf, die Stadt zu bauen. Daher gab man ihr den Namen Babel, weil der Herr dort die Sprache der ganzen Erde verwirrte und sie von dort über die ganze Erde zerstreute. Und wir sehen in diesem Teil, die Menschen, die sich jetzt eigentlich hätten verbreiten sollten über die ganze Erde und mit ganz den Nachkommen, da gab es sicher schon einige zu der Zeit, eben alle Flecken der Erde hätten sich untertänig machen sollen und Gott anbeten und dass Gott wirklich von Anbeginn, also von Aufgang der Sonne bis zu ihrem Untergang angebetet wird, die entschließen sich alle kollektiv nach Osten zu ziehen, ins Land Sinia. Und das wird ungefähr so im heutigen Irak verortet, also nicht ganz so weit weg von da, wo sie alle aus der Arche gestiegen sind. Und sie entschließen sich, zueinander zu sagen, also wirklich hier nicht einfach nur sagen, ja, machen wir mal, sondern da ist richtig Entscheidung dahinter, wohlan, lass uns Ziegel streichen und sie feuerfest brennen. Und warum machen sie das? Damit sie eine Stadt bauen und einen Turm, dessen Spitze bis an den Himmel reicht. Das heißt, die Menschen haben eigentlich alle den Auftrag und die wissen das alle, weil die kannten sicher noch alle Leute und es waren vielleicht noch welche lebendig, die aus der Arche gestiegen sind. Und die wissen, Gott hat den Auftrag gegeben, jetzt über die ganze Welt hinwegzuziehen und seine Bestimmung zu erfüllen. Aber sie sagen, nein, wir wollen zusammenbleiben. Und sie bauen diese Stadt und ich glaube, der Turm, der wird eigentlich oft so separat betrachtet, aber eigentlich ist es ja die Stadt und der Turm. Und der Turm ist wie so, sagen wir mal, so das Zentrum. Beides ist dafür da, um diese Menschen zusammenzuhalten. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber als ich die Geschichte so vom Turm von Babel als Kind gehört habe, dachte ich mir so, aha, okay, die dachten wohl damals, man könnte so hoch bauen, dass man in den Himmel kommt. Okay, die dachten wohl, der Himmel, wenn ich hochschaue, der ist so 200 Meter hoch oder sowas. Die sind ja blöd, die wissen gar nicht, dass, glaube ich, das Weltall irgendwie bei 100 Kilometer anfängt und dann geht sie noch viel weiter und die dachten, also sie könnten jetzt bis zu Gott bauen. Und weil Gott dann sagt, ja, damit denen ja nicht alles gelingt, hatte Gott jetzt Angst, dass er gesagt hat, ja, der Petrus, der wird erst in ein paar tausend Jahren geboren und bis dahin ist die Stelle so als Himmelspförtner und die ist noch frei. Werden die mir jetzt gleich alle reinmarschieren? Aber so ist es natürlich nicht gemeint. Sondern dieser Turm ist ein sogenannter Ziggurat. Sowas hat man auch ausgegraben, findet man heute noch in Mesopotamien. Also man geht davon aus, dass es ungefähr so ausgesehen hat. Und dieser Turm ist jetzt nicht dafür gemacht, wirklich leibhaftig den Himmel zu erreichen, sondern er soll sozusagen eine Verbindung schaffen, eine religiöse zwischen dem Menschen und dem Himmel. Weil wenn wir es uns anschauen, wie die Bibel immer so die Verbindung, wo trifft Gott den Menschen? Gott trifft den Menschen im Laufe der Bibel immer wieder auf Bergen. Zum Beispiel im Garten Eden. Da fließen vier Flüsse vom Garten Eden. Das heißt, wenn man sich das überlegt, so ortstechnisch, topografisch ist der wahrscheinlich auf einer höheren Ebene gelegen, dass hier vier Flüsse wegfließen können. Das heißt, Berg Nummer 1, dann gibt es den Sinai, den Berg in Arabien, wo das Gesetz herabgebracht worden ist. Auch hier trifft Gott den Menschen auf einem Berg. Und dann bauen sie den Tempel am Berg Zion in Jerusalem, wo heute der Felsendom steht und drunter die Klagemauer ist. Und dann natürlich schafft Gott die Verbindung ein für alle Mal zwischen Gott und den Menschen auf Golgatha, auch einem Hügel. Und alle diese Berge, wo Gott den Menschen trifft, sollte uns eigentlich zeigen, dass selbst diese Erhöhung, wo der Mensch hochgegangen ist, nicht sein Tun war. Die Berge wurden von Gott gemacht, durch den, dass er die tektonischen Platten oder Vulkane irgendwie sich hat bewegen lassen und diese Berge von ihm geschaffen wurden. Ein Ziggurat heißt übersetzt Steinhügel oder, jetzt habe ich es gerade, finde ich es gerade nicht, wo habe ich es denn? Genau, es heißt Himmelshügel oder Götterberg. Das heißt, hier haben die Menschen versucht, sich selber einen Berg zu bauen, wo Gott herabsteigt, wo sie zu Gott hochkommen und im Grunde ihre eigene Anbetung durchpeitschen jetzt. Und dieser Turm war nicht dafür gedacht, dass Menschen den jetzt irgendwie als Rolltreppe in den Himmel benutzen, sondern man wollte im Grunde, das haben die damals geglaubt, dass man die Götter zwingt, sozusagen herunterzusteigen und das Volk, das das gebaut hat, zu segnen. Und die Menschen dachten in ihrer Überheblichkeit, sie müssen sich Gott nicht beugen. Wenn sie nur groß genug bauen, dann ist Gott verpflichtet, ihnen Segen zu schenken. Dann können sie sich im Grunde selber Erlösung schaffen, weil sie sagen ja auch, wir wollen uns einen Namen schaffen. Und bei diesem Namen, da schwingt dann in diesem Kontext von dieser Verwendung von dem Wort immer so ein Nachkommenschaft, ewiges Leben mit, also dieser Name, der nicht ausgelöscht werden wird. Dieser Namen ist dafür da, dass diese Menschen erhöht werden, dass diese Menschen wirklich unsterblich werden für sie selber. Und ich glaube, wir dürften niemals unterschätzen, wie weit Menschen bereit sind, zu gehen, sich selber diesen Turm zu bauen. Ich glaube, auch Menschen haben nie damit aufgehört. Da heißt es, sie brennen die Ziegel selber, also sie bauen es nicht einfach aus Steinen und nehmen ein bisschen Mörtel, sondern sie nehmen Asphalt, der besser hält, und brennen wirklich Ziegel. Das heißt, die haben eine richtige Ökonomie drum geschaffen. Da war ein wirkliches Wirtschaftssystem. Also da gab es Leute, die haben sicher auf Keilschriften die buchhalterischen Aufgaben übernommen, damit hier die Ziegel rechtzeitig bezahlt werden, damit die Ziegelbrennereien bezahlt werden, damit die Leute genügend zu essen haben. Da gab es Imbissstände. Also da gab es wirklich eine ganze Stadt drumherum um dieses Bauvorhaben. Obwohl es gegen den Willen Gottes war. Und der Mensch, der hat sich, glaube ich, in der Hinsicht nie wirklich geändert, dass er immer wieder die Bestrebung hatte, nicht Gottes Willen zu folgen, sondern sich selber die Erlösung erarbeiten zu wollen. Ich meine, das sehen wir eigentlich fast allen Religionen, außer der aus der Bibel, dass hier der Mensch versucht, sich selber zu Gott emporzuarbeiten. Und diese Türme, die der Mensch baut, die müssen jetzt keine steinernen sein. Die müssen jetzt nicht begehbar sein, das können auch Ideologien sein. Das können Lehren sein, das kann alles sein, was gegen den Willen Gottes ist, wo der Mensch aber denkt, er macht sich Gott dafür selber gefällig. Zum Beispiel, als das Christentum das Heidentum verdrängt hat in Europa, hat sich im Grunde die Annahme durchgesetzt, also es war nicht jeder bekehrt, aber im Grunde wussten die meisten Menschen, die kannten das von klein auf, dass du als Mensch selber nicht perfekt bist, dass du als Mensch nicht selber das in dir trägst, dich selber zu erlösen. So der bekannteste und wahrscheinlich bedeutendste Theologe so des frühen Mittelalters, der heilige Augustinus von Hippo, hat ein Buch geschrieben, das heißt Die Bekenntnisse. Und dieses Buch gilt so als der erste autobiografische Roman der Welt. Und in diesem Buch schreibt Augustinus, dass er ja als Kind schon verdorben war. Und er hat im Nachhinein auf diese Verdorbenheit reflektiert. Er wusste, in ihm wohnt nichts Gutes, aber es hat ihm Spaß gemacht. Und da gibt es dann diese Stelle in seinen Bekenntnissen, da erzählt er, dass er mit seinen Freunden, als er im Kindesalter war, im Nachbarsgarten einen Birnbaum gesehen hat. Und in seinem eigenen Garten gab es auch Früchte und die waren wahrscheinlich besser. Aber er und seine Freunde haben sich entschlossen, sie stehlen jetzt diese Birnen. Und als sie dann diese Birnen geklaut haben, haben sie einmal abgebissen und weggeworfen. Weil es ging ihm nicht um die Frucht, sondern es ging ihm um den Kick beim Stehlen. Und im Grunde mit diesem Bewusstsein, das hat so, wenn man sagt, das christliche Abendland geprägt, dass wir wussten, ja, so der Mensch selber, der ist erlösungsbedürftig, auch wenn jetzt nicht jeder bekehrt war. Aber es gab natürlich die Versuche von Menschen zu aller Zeit, diesen Turm selber zu bauen. Und zum Beispiel finden wir im Mittelalter dann so diesen Fortbestand dieser heidnischen Tradition in so Geheimlehren, in Geheimkulten. Zum Beispiel in der Alchemie, die nennt man auch die Hermetik. Das kommt vom Wort, von dem griechischen Namen Hermes, also von dem, einem der griechischen Götter. Und eine der Grundannahmen war im Grunde, dass in dem Schlechten eigentlich drinnen der gute Kern existiert. Deswegen, wenn ihr irgendwas von Alchemie mal gehört habt oder sowas, was war deren Hauptziel? Sie wollten aus Blei, wollten sie Gold schaffen, weil sie gedacht haben, in diesem Blei steckt eigentlich ein Goldkern und dieser Goldkern, der muss nur herausgebracht werden. Und sozusagen diese Selbsterlösung, weil sie wollten dann auch den Stein der Weisen sozusagen schaffen, was dem Menschen Unsterblichkeit verschafft, was den Menschen ewig leben lässt. Also Reichtum und Selbstverherrlichung und Sterblichkeit war das, was der Mensch außerhalb von der Bibel immer wieder versucht hat. Aber eigentlich war, wie gesagt, waren das mehr so Geheimkulte. So bis zum 18. Jahrhundert. Da gab es dann einen Menschen, der hat im Grunde diese Annahme, dass der Mensch von selber gut ist und sich selber erlösen kann, wieder mehr ins Mainstream-Bewusstsein, könnte man sagen, gezogen. Das war ein Mann namens Jean-Jacques Rousseau, der kommt zufällig aus Genf. Und wer von euch weiß, Genf ist auch neben Wittenberg so eins der Hauptzentren der Reformation gewesen. Und in diesem Zentrum der Reformation ist jetzt ein Mann, der im Grunde diese Erkenntnisse, die wir aus der Bibel gewonnen haben, wo auch die Kultur geprägt gewesen ist dadurch, verkehrt, umkehrt. Und jetzt sagt, nein, der Mensch ist nicht in Sünde gefallen, der Mensch wird nicht als Sünder geboren, der Mensch ist nicht erlösungsbedürftig, sondern seine Grundaussage war, der Mensch wird frei geboren und liegt überall in Ketten. Das heißt, du selber als Mensch bist gut, das Einzige, was dich schlecht macht, sind die äußeren Einflüsse auf dich. Und genau, dem seine Botschaft hatte leider so eine Anziehungskraft auf so viele auch sehr intelligente Menschen, dass zum Beispiel Immanuel Kant, der so als der Urvater der Aufklärung gilt, sich ein Bild von ihm in sein Studierzimmer gehängt hat. Und nach dieser Auffassung, der Mensch könnte sich selber lösen, seine Philosophie begründet hat. Und das ging immer weiter und weiter und ist von vielen Leuten weitergedacht worden. Und dann haben wir so Sachen wie im Kommunismus den sowjetischen neuen Menschen, dass die Sowjets gedacht haben, sie könnten sich einen neuen Menschen züchten. Also wirklich biologisch, ideologisch, dass, ich glaube, Lenin oder Trotzki, einer von den Kommunisten war es, der geschrieben hat, wenn einmal diese bürgerlichen Zwänge, also diese Ketten sozusagen weg sind, dann kann der Goldklumpen im Blei jetzt endlich aufstehen und die proletarische Revolution starten. Und der Mensch, der wird dann nicht mehr böse sein, sondern der wird gern teilen, der wird stark und gesund sein. Und dieser sowjetische Mensch, der wird die neue Utopie einleiten, endlich diesen Himmel auf Erden. Und beim nächsten Foto, das hat uns der Ernst letztes Mal schon gezeigt, das haben die Sowjets der UNO gestiftet. Und hier sieht man sehr schön diesen sowjetischen neuen Menschen. Der ist muskulös, der arbeitet, der ist zielstrebig. Und was macht er? Er schmiedet ein Schwert zu einer Pflugschar. Woher kennen wir das? Aus Jesaja, wo es heißt, wenn der Messias sein Friedensreich aufrichten wird, dass er, dass die Menschen Schwerter zu Pflugscharen schmieden werden. Und jetzt sagen die Sowjets, wir warten nicht, bis der Messias kommt, wir machen das selber. Das heißt, wir werden nicht in die Welt gehen und sie mit der Anbetung Gottes erfüllen, sondern wir bleiben hier und brennen uns unsere eigenen Ziegel, weil wir uns selber einen Namen machen wollen. Und dieser Geist des Turms, glaube ich, zeigt sich hier sehr gut, dass die Menschen versuchen, sich immer selber zu erlösen. Aber Gott, zum Glück, lässt es nicht auf sich sitzen. Und deswegen dürfen wir auch darauf vertrauen, dass ich glaube, der heutige Turmbau zu Babel, das nennt sich der Transhumanismus, das ist so die neue Bewegung, dass man im Grunde mit Technik versucht, den Menschen auf die nächste Evolutionsstufe zu heben, dass man sagt, der Mensch, der transzendiert sich dann selbst und kann seinen Geist in Computer verlagern und ewig leben, oder er kann sich so mit Nano- und DNA-Technologie weiterentwickeln, dass er nicht mehr sterben wird. Dass es da niemanden mehr gibt, der dann irgendwie den Tod sehen muss oder sowas, weil der Mensch sich selber erlösen kann. Und wir wissen noch nicht, wie das ausgeht. Wir wissen, wie es bei den Sowjets ausgegangen ist. Jeder, der nicht dem neuen Menschen entsprochen ist, hat sich ganz schnell in Sibirien wiedergefunden. Und selbst die, von denen man dachte, sie wären die neuen Menschen, kamen meistens nur ein paar Jahre später hinzu. Und es sind Millionen von Menschen daran gestorben, an diesen Wahnvorstellungen. Und deswegen vertraue ich darauf, dass auch Gott sich hier nicht spotten lässt. Und auch wenn ich mir denke, mir macht das Angst, wenn ich mir so vorstelle, was manche Leute so in den nächsten Jahrzehnten mit der Menschheit planen. Gott steigt herab und lässt das nicht auf sich sitzen. Weil ich weiß, Jesus ist auf dem Thron. Halleluja. Gott ist auf seinem Thron und er lässt sich nicht spotten. Und so hat er sich auch nicht spotten lassen, als sie versucht haben, den Turm von Babel zu bauen. Nein, er ist herabgekommen, um zu schauen, was sie machen. Nicht, weil er es nicht gewusst hätte, sondern im Grunde, um Beweise zu sammeln für einen Gerichtsprozess, eine gerechte Verurteilung, dass er sagen kann, hier haben sie es verdient, verwirrt zu werden. Weil ich meine, er hat sie vorher gerade alle ertränkt, er hätte sie jetzt auch wieder irgendwie durch Feuer verbrennen können. Nein, er ist gnädig und er verwirrt nur ihre Sprachen für diesen Hochmut. Und durch diese Sprachenverwirrung verstehen sie sich nicht mehr. Jetzt fällt es ganz schwierig, eins zu sein, zusammenzuarbeiten. Jetzt haben sie das Problem, der Bruder versteht den Bruder nicht mehr. Die Schwester, die Schwiegermutter, der Onkel, den Onkel. Jetzt sind Familien auf einmal völlig planlos. Und ich merke das bei mir in der Arbeit. Ich habe öfter mit Leuten zu tun, deren Deutsch noch nicht so gut ist. Es ist manchmal echt schwierig, so Details oder Feinheiten denen zu erklären. Und es ist echt ein Segen, wenn du die gleiche Sprache sprichst. Wenn du wirklich jemanden sagen kannst, so und so und so ist es und er versteht dich. Und hier richtet Gott diese Menschen und infolge dieses Gerichtes erfüllen sie endlich die Bestimmung, für die sie gemacht wurden. Nämlich sie gehen in die ganze Welt und erfüllen sie. Und in dieser zwanghaften Erfüllung, die ja trotzdem irgendwie Fluch ist, bleibt die Welt für einige Jahrtausende. Die Welt ist jetzt bevölkert von Bevölkerungsgruppen. Nicht mehr von einem Volk, nicht mehr einer Sprache, sondern von ganz vielen. Und Volk haut anderem Volk den Kopf ein. Und anderes Volk kommt und haut dem Volk den Kopf ein. Und so geht es immer weiter und immer weiter. Und es gibt Krieg und es gibt Verwirrung und es gibt Unverständnis. Und die Menschen sind nicht mehr eins. Bis zu dem einen Tag, wo 50 Tage nachdem das wahre Pessachlamm wieder auferstanden ist nach seiner Schlachtung, die Erstlingsgabe eingesammelt wird. Dass ein paar Leute in einem Raum sitzen und auf einmal kommt Gott, der Heilige Geist, vom Himmel auf sie herab und erfüllt sie. Und es ist wie Feuerzungen auf ihnen. Und auf einmal brennen Menschen nicht Ziegel, sondern der Heilige Geist brennt Menschen zu lebendigen Steinen. Und diese lebendigen Steine gehen hinaus und predigen, was passiert ist. In Zeit und Raum, es ist wirklich passiert, es ist keine Geheimlehre, es ist nichts, was man hinter verschlossenen Türen irgendwie den Eingeweihten, den Initiierten weitergibt, sondern sie gehen raus und predigen es der ganzen Stadt, dass hier ein Mann von Gott dazu bestimmt worden ist, der Herr und der Christus zu sein. Dieser Mann war Gott selber, Jesus Christus, und jeder, auch die, die dabei waren, die ihn getötet haben, die geschrien haben, kreuzige ihn, für diese Menschen gibt es Erlösung, wenn sie umkehren und glauben. Und die Leute, die zuhören, manche denken erst, die sind besoffen, weil sie hören sie in ihren Sprachen. Und da kommen aus der ganzen Welt kommen Juden aus der Zerstreuung. Man sieht, dieser Fluch hat Nachwirkungen, dass selbst das eine Volk Gottes jetzt so zerstreut ist, dass man, das sieht man beim nächsten Foto dann, könnte ich kurz sehen, danke dir, genau, von dort überall kamen die Leute her. Da heißt es dann nämlich, wieso hören wir sie denn jeder in unserer eigenen Sprache, in der wir geboren wurden? Parther und Meder und Elamiter und wir Bewohner von Mesopotamien, Judäa und Kappadokien, Pontus und Asien, Phrygien, Pamphylien, Ägypten und von den Gegenden Libyens bis Kyrene und die hier weilenden Römer, Juden und Proselyten, Kreter und Araber. Wir hören sie in unserer Sprache die großen Taten Gottes verkünden. Und diese große Tat Gottes vereint jetzt Menschen, die vorher sich nicht verstanden haben. Menschen, die zwar ein Volk waren, aber schon allein die haben andere Sprachen gesprochen. Und jetzt geht es so weit, dass nicht nur die Juden aus der Zerstreuung zusammengefügt werden, sondern Juden und Heiden bekommen jetzt werden ein Leib gemacht durch den Heiligen Geist. Und was schafft diese Einheit? Was ist Gottes Weg? Wie es in Sacharja 4,6 heißt, nicht durch Macht oder Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr. Du musst, wenn du Einheit auf der Welt willst, nicht darauf hoffen, dass irgendeine Ideologie alle Menschen tötet, die anders denken als du. Du brauchst nicht irgendwie dein Leben damit verbringen, nach irgendeiner chemischen Formel zu suchen, die dir vielleicht das ewige Leben schenkt. Was müssen wir tun, um ewiges Leben zu halten? Kehr um, tu Buße und glaub an den Herrn Jesus Christus. Halleluja. So einfach ist es. Und so schwierig ist es für uns trotzdem, einzusehen, dass unser Stolz nicht das ist, was uns rettet, sondern es ist Gott, der aus seiner Herrlichkeit sich erniedrigt hat. Ganz, ganz tief erniedrigt, so tief bis zum Tod am Kreuz und der auferstanden ist und jetzt thront zur Herrlichkeit des Höchsten und seinen Geist hinabgegeben hat und jetzt in uns wohnt und dieses gottförmige Loch in jedem stopfen kann. Dieses Loch, das sagt, da stimmt was nicht. Und du nicht diesem Drang nachgehen musst, dich selber zu Gott vorzuarbeiten. Dass du machst und machst und machst, weil du musst jetzt kein Kommunist sein. Das reicht, wenn du denkst, ja, ich muss Gott mehr dienen, damit ich ihm gefallen. Ich muss mehr für ihn tun, mehr für ihn tun. Nein, Jesus hat alles für dich getan. Du musst das nur annehmen. Amen. Und wer das annimmt, der hat ewiges Leben. Und der hat nicht nur ewiges Leben, der hat auch ewige Einheit mit allen, die das ebenfalls angenommen haben. Und vielleicht ist es einer der Gründe, warum Gott uns auch Menschen verschiedenes Äußeres, verschiedene Hautfarben geschenkt hat, dass wir wissen, wahre Einheit, die gibt es nur in Jesus. Weil wenn wir zum Beispiel nach Amerika schauen, da ist in den letzten 60 Jahren wahrscheinlich mehr als in jedem Land sonst in der Geschichte getan worden, um Ethnien zusammenzubringen, und trotzdem brennen die Straßen seit Jahren. Weil man versucht, das mit Menschengewalt zu tun. Mit Macht und Kraft und nicht mit dem Geist Gottes. Und wir in der Gemeinde, ich weiß nicht, bin mit 2014 bin ich hergekommen und 2015 sind unsere Geschwister aus Afrika hergekommen. Wie schön war das, Leute zu hören aus allen Sprachen, aus allen Ländern, die denselben Gott angebetet haben. Oder du schaltest den Fernseher an, siehst eine Doku über China, über Christen in China und die singen dasselbe Lied mit derselben Melodie in der Sprache, die du nie verstehen wirst. Und es ist der gleiche Gott, es ist ein und derselbe Gott, der uns errettet hat, der die Israeliten durchs Schilfmeer geführt hat und der dem Volk Israel das Gesetz gegeben hat am Sinai und dann an Pfingsten den Heiligen Geist das Gesetz uns aufs Herz hat schreiben lassen. In diesem Gott haben wir Einheit, weil er alles vollbracht hat. Und wenn du nächstes Mal jemanden findest, den du nicht verstehst, dann denk dir, wow, ich brauche echt Jesus. Weil diese Trennung wird eines Tages aufgehoben werden. Wird es schon jetzt bisschen, ich bin mir sicher, die Kommunikationstechnologie, die wir jetzt haben, die Gott uns geschenkt hat, mit iPhones und Übersetzern, das ist alles ein Segen Gottes, dass wir das Evangelium besser verkündigen können. Ich selber habe das Evangelium das erste Mal in seiner Gänze gehört durch ein YouTube-Video auf Englisch. Und da bin ich echt froh drum. Und ohne das weiß ich nicht, wie der Herr mich zu ihm gebracht hätte. Hätte es auch geschafft, aber wie er es gemacht hätte, weiß ich nicht. Und deswegen dürfen wir dankbar sein, dass wir das Evangelium predigen dürfen, in Freiheit, auch wenn es unangenehm ist manchmal, und trotzdem so viele Menschen erreichen. Letztens, meine Frau und ich liegen auf der Couch und sie erzählt mir den Witz, den ich witzig finde, denkt mir auf Englisch, klingt der auch super lustig, und ich schreibe ihn per Facebook Messenger meinen Freunden aus Amerika, so christliche Brieffreunde, und innerhalb von 5 Sekunden kriege ich so Lachreaktionen drauf. Das heißt, wir haben das Privileg, ich kann einen dummen Witz über die ganze Welt schicken in einer Sekunde und in 5 Sekunden lachen 2 Leute deswegen. Wie viel besser ist es da, dass wir das Evangelium über die ganze Welt verbreiten können? Und jeder hat seine bestimmte Bestimmung bei dem. Ich bin jetzt auch niemand, der das so kann, dass auf der Straße Leute anspricht. Und ich bewundere die Geschwister, die das können. Aber ich glaube, jeder kann auf seine Art das Evangelium verkündigen. Und eines Tages werden all die Leute, die das Evangelium gehört haben und geglaubt haben und eins gemacht worden sind, zusammenstehen vor einem großen Thron und sie werden singen und frohlocken in Herrlichkeit und sie werden rufen, Heil, das Heil ist bei unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und bei dem Lamm. Und das ist eine große Schar, die niemand wird zählen können, aus allen Nationen, Stämmen, Völkern und Sprachen. Und alle werden vor einem Thron stehen und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Kleidern, und sie werden Palmzweige in ihren Händen halten. Und die Menschen wollten, um sich eins zu machen, eine Stadt bauen und einen Turm. Gott aber, um die Menschen eins zu machen, baut selber seine Stadt, das himmlische Jerusalem, das eines Tages vom Himmel kommen wird, wo jeder Bekehrte drin wohnen wird auf Ewigkeit. Und anstatt einen Turm zu bauen, baut Gott einen Tempel. Und dieser Tempel, das sind wir. Und diese Steine, das sind auch wir. Und der Eckstein ist Christus. Aber der Heilige Geist brennt jeden von euch durch sein Feuer zu einem Stein, für diesen Tempel. Und in dem Sinn möchte ich euch sagen, preist den Herrn, dass wir uns nicht selber in unserer Nichtigkeit die Mühe machen müssen, uns unsterblich zu machen, weil er uns unsterblich gemacht hat. Dass wir unseren Namen nicht groß machen müssen, sondern dass sein Name groß gemacht wird durch das Heil, das er uns geschenkt hat. Halleluja. Amen.